Deutschlandradio Retro.
Aus den Audioarchiven.
ARD Retro veröffentlicht Originalbeiträge, die Denkweise und Sprachstil der 1940er, 50er und 60er wiedergeben.
Der heiße Atem des Monsun treibt schwere Regenwolken über die Reisfelder und Dschungel Indochinas. Der Sommer 1965 kündigt sich als unheilschwanger für die in ihren Städten und Garnisonen belagerte Republik Vietnam und ihre amerikanischen Verbündeten an. Die Rote Partisanenarmee der Vietcong ist in diesem 7. Jahr des Bürgerkrieges mit dem Regen zu ihrer ersten großen Offensive angetreten, um die Nationalarmee zu zerschlagen, Südvietnam zu durchtrennen und weite Teile des unwegsamen, bewaldeten Berglandes für die Regierungstruppen zu sperren. Die Partisanen zwingen die Soldaten jeden Tag mit 100 Überfällen in einen ungleichen Kampf, indem sie sich plötzlich einer Übermacht gegenüberfinden, die sich nach dem örtlichen Sieg alsbald wieder zerstreut, um den Schlachtfliegern zu entgehen.
Der neue Militärdiktator in Saigon hat offen zugegeben, dass die militärische Lage schlecht sei. Aber der Chef des amerikanischen Oberkommandos in Washington, General Wheeler, behauptete vor der NATO-Generalität, die Aussichten auf einen militärischen Sieg im Felde über den Feind seien besser, als es den Anschein hätte. Der Krieg wird, wie die amerikanischen Generale glauben, noch lange dauern und auch die große Schlacht des Sommers 1965, die nach dem Urteil des amerikanischen Kommandos in Saigon im Mai begonnen hat, wird die Entscheidung nicht bringen. Aber sie wird mit schweren Kämpfen und hohen Verlusten an den Kräften beider Gegner zehren und sie könnte das Kräfteverhältnis, das heute nach fast 7 Jahren Guerilla und Terror die Vietcong begünstigt, ändern. Die Amerikaner hoffen, dass der massive Einsatz ihrer Kriegsmaschine, dass ihre gewaltige militärische Macht, ist sie einmal voll zum Zuge gekommen, dass ihre Wirtschaftshilfe, wird sie erst einmal wirksam, die lang erwartete Wende bringen werde. Die Vereinigten Staaten haben nach Jahren des Zögerns und der Halbheiten jetzt, da die Sandkörner im Stundenglas schon beängstigend schnell fallen, begonnen, Krieg zu führen. Amerikanische Soldaten schicken sich an, den Vietcong-Partisanen auf deren eigenem Terrain, im Dschungel und in den Sümpfen, entgegenzutreten. Die südvietnamesische Armee wird, wie in der Vergangenheit, die Hauptlast des Kampfes tragen. Aber amerikanische Truppen sollen in begonnene Operationen eingreifen, um den Sieg aus dem Feuer zu reißen. Die Nationalarmee hat keine Reserven mehr, die sie in die Schlacht werfen könnte. Sie muss sich mit teuer erkauften Abwehrerfolgen begnügen, die sie mehr Blut kosten, als sie auffrischen kann. Aber auch die Vietcong erleiden bei den mörderischen Kämpfen hohe Verluste und ihre Siege sind kurzlebig. So zermürben die Gegner einander und sich selber in einem Ringen, dessen Ende noch fern sein mag, obwohl der Ausgang vielen schon heute als gewiss erscheint. Ein Zusammenbruch des südvietnamesischen Staates, es sei denn, es gelänge den Amerikanern, die Vietcong aus dem Felde zu schlagen.
Die Geschichte dieses Krieges beginnt, wo der erste indochinesische Krieg im Sommer vor 11 Jahren endete. Die Partisanen der nationalen und kommunistischen Unabhängigkeitsbewegung Viet Minh hatten, von dem in Moskau geschulten Altkommunisten Ho Chi Minh und dem Kriegskommissar Giap geführt, die französisch-indochinesische Kolonialarmee nach 7,5 Jahren Krieg geschlagen. Die Schlacht von Dien Bien Phu, wo 16.000 Mann französischer Truppen in ihrer Sperrstellung, die den Zugang von Tonkin nach Laos decken sollte, eingeschlossen und aufgerieben wurden, war nur der Höhepunkt einer allgemeinen Offensive der Roten Armee, die sich nach dem Fall der Festung im Delta des Roten Flusses zwischen Haiphong am Meer und Hanoi fortsetzte.
Dieser Unabhängigkeitskrieg hatte im Dezember 1946 mit einem Aufstand Ho Chi Minhs in der Hauptstadt Tonkins, Hanoi, gegen die Franzosen begonnen. Ho Chi Minh bedeutet der Erleuchtete. Dieser Name der Weisheit ist der letzte, den sich der heute 75-Jährige zulegte. Als Nguyen That Thanh wurde er im Mai 1890 in Kim Sien in Annam geboren. Sein Vater soll ein kaiserlicher Beamter, ja ein Würdenträger am Hofe in Hue gewesen sein. Der spätere Berufsrevolutionär behauptete, er stamme aus einer Reisbauernfamilie. Es ist viel darüber gerätselt worden, ob der Gründer der Kommunistischen Partei Vietnams und Indochinas wirklich ein orthodoxer und militanter Kommunist war, oder ob erst der Widerstand Frankreichs ihn zwang, sich endgültig zum Kommunismus zu bekennen und in der Moskauer Weltrevolutionszentrale Rückhalt zu suchen.
Der Lebensweg Ho Chi Minhs, der sich zunächst in Paris, wohin er zwischen 1911 und 1919 ausgewandert war, in Nguyen O Pap, das heißt der Bauer, der Frankreich hasst, später schlicht Nguyen Ai Phuoc, der Patriot, nannte, deutet nicht auf eine späte Entscheidung für den Kommunismus hin, die durch äußere Umstände um den nationalen Sachewillen auferlegt worden wäre. Schon 1920 trat er der neu gegründeten Kommunistischen Partei Frankreichs bei. 1923, als er wegen nationalistischer Schriften und Reden gegen die französische Kolonialherrschaft über Indochina aus Frankreich ausgewiesen wurde, wählte er Moskau als sein Exil. Dort wurde er von der Komintern geschult und dem Politkommissar Alexander Borodin beigegeben, den die Sowjets nach China entsandten. 3 Jahre wirkte Ho in Kanton für die Russen und den Sowjetkommunismus. Den nationalchinesischen Kuomintang, Sun Yat-sens und Chiang Kai-sheks beriet er unter dem Namen Golin. Nach dem Bruch Chiangs mit den chinesischen Kommunisten 1927 floh der Organisator revolutionärer Kader nach Thailand, wurde dort aber im Jahre darauf interniert. 1930 tauchte er in Hongkong wieder auf und ergriff die Initiative zur Gründung der Kommunistischen Partei Indochinas für Annam, Tonkin, Cochinchina, Laos und Kambodscha. Die Franzosen verurteilten ihn in Abwesenheit zum Tode und setzten einen Preis von 50.000 Piastern auf seinen Kopf. Die nationalchinesische Kuomintang-Regierung in Nanking bot $25.000 für seine Ergreifung. Die Briten nahmen ihn 3 Jahre in Haft, lieferten ihn jedoch nicht aus.
Der Annamite Ho Chi Minh hat, wie seine weitere Politik deutlich macht, seine Ambition, ganz Indochina unter der roten Fahne mit dem goldenen Stern zu einigen, ebenso wenig aufgegeben wie die Ideale, Ziele und Methoden der kommunistischen Revolution. Die Frage, ob er nach dem Zweiten Weltkrieg von dem Weg, der ihn über Paris nach Moskau geführt hatte, wieder hätte abgebracht werden können, muss vor dieser persönlichen Vergangenheit müßig erscheinen. Die Legende von dem nationalen Freiheitskämpfer ohne innere Bindung an den Kommunismus entstand in den Wirren der japanischen Eroberung Indochinas, des Kriegsendes und der ersten Nachkriegszeit. Schon 1941, also noch lange vor dem japanischen Überfall, stellte Ho zusammen mit dem jungen Geschichtsstudenten Giap im Grenzgebiet zwischen dem Tonkin, Laos und Südchina eine Guerillatruppe auf, die der Kern der Viet Minh-Partisanenarmee war. Er verhandelte mit Mao, den Amerikanern und Engländern um Waffen und politische Unterstützung. Aber als im August 1945 die Japaner, die er aus dem Dschungel heraus bekämpft hatte, kapitulierten, führte er eine revolutionäre Erhebung an, stürzte den Kaiser von Annam Bao Dai und ergriff die Macht über Vietnam. Am 22. August ließ er sich von einem von seinen kommunistischen Kadern beherrschten Nationalkongress zum Chef einer provisorischen Nationalregierung wählen. General de Gaulle entsandte Truppen aus Europa, um die französische Herrschaft wiederherzustellen, aber seine Nachfolger in Paris erkannten die vietnamesische Regierung Ho Chi Minhs an und verhandelten. Schließlich aber ließ Ministerpräsident Bidault diese Verhandlungen scheitern, obwohl schon am 6. März 1946 ein Abkommen vereinbart werden konnte. Ho verließ Paris und bereitete den Krieg gegen Frankreich vor. Im November beschossen die Franzosen Haiphong, um die Viet Minh zur Unterwerfung zu zwingen. Am 19. Dezember schlug Ho in den Straßen Hanois gegen die französischen Kasernen zurück und floh nach dem Aufruhr in die urwaldbedeckten Berge.
Als im August 1954 die Waffen schwiegen und die französische Kolonialherrschaft gebrochen war, verfügte Ho Chi Minh über eine Guerilla-Armee von etwa 360.000 Mann, über eine Regierung, eine gut funktionierende Untergrundverwaltung, ein Steueraufkommen und eine festgefügte kommunistische Kaderorganisation, die all dies kontrollierte.
Die Viet Cong, die sich Front der nationalen Befreiung nennen, sind aus dieser kommunistischen Organisation hervorgegangen und werden von ihr ohne jeden Zweifel beherrscht. Einzelne Personen mögen reine Patrioten und echte Liberale sein. Die Organisation der Befreiungsfront in Südvietnam ist kommunistisch. Die Viet Cong-Partisanen werden von politischen Kommissaren geführt, die Mitglieder der Kommunistischen Partei sind. Sie werden von Stabsoffizieren befehligt, die sowohl Parteimitglieder als auch Angehörige der nordvietnamesischen Volksarmee und zur subversiven Eroberung Südvietnams im Dienste der kommunistischen Revolution nach Süden abkommandiert sind.
Der Waffenstillstand von 1954 sah die Evakuierung des Gebietes südlich des 17. Breitengrades, die Demarkationslinie verläuft entlang dem Ben Hai-Fluss, durch die Viet Minh-Truppen vor, so wie die französischen Unionstruppen die Nordzone binnen 300 Tagen zu verlassen hatten. Aber während Frankreich bis Mitte 1955 seine 151.000 Mann aus Indochina abzog und die etwa 100.000 indochinesischen Soldaten der Kolonialarmee teils demobilisiert, zum größeren Teil aber in die neuen Nationalarmeen der drei unabhängig gewordenen Staaten Südvietnam, Laos und Kambodscha übernommen wurden, blieb die geheime Partisanenarmee der Viet Minh im Süden bestehen. Sie tauchte nur unter, versteckte ihre Waffen und zog, um die Form zu wahren, ein paar tausend Mann nach Norden zurück. In den folgenden 4 Jahren wurden diese ehemaligen Partisanen und Terroristen in Nordvietnam auf den neuen revolutionären Krieg im Süden vorbereitet, der im Laufe des Jahres 1959 mit Sabotage und Terrorakten langsam begann.
In Genf war 1954 von den 9 Signatarmächten des Waffenstillstandes eine gemeinsame Grundsatzerklärung vereinbart worden, die für Vietnam das Selbstbestimmungsrecht der Völker proklamierte, sowie der Waffenstillstand für Vietnam die Wiedervereinigung der beiden Zonen nach allgemeinen Wahlen binnen eines Jahres vorsah. In dieser Erklärung der 9 Mächte, an der sich auch die Sowjetunion und das kommunistische China beteiligten, hieß es, das vietnamesische Volk solle sich der Grundrechte erfreuen, die durch demokratische Institutionen garantiert werden, die aus freien und geheimen Wahlen hervorgehen werden. Es würden, so versicherten die 9 Unterzeichner weiter, keine politischen Repressalien gegen Kollaborateure und deren Angehörige ergriffen werden und jeder Vietnamese hätte das Recht, frei zu entscheiden, in welcher Zone er zu leben wünscht.
Diese Versprechen waren in den Wind gesprochen und kaum jemand täuschte sich darüber. Als sie niedergeschrieben wurden, faulten an den Telegrafenmasten und Bäumen der Landstraßen Tongkings längst die Leichen vieler tausend Katholiken, die die kommunistischen Revolutionäre aufgehängt hatten. Die politische Opposition, die dem Machtanspruch der Viet Minh in den von den Genfer Unterhändlern vereinbarten freien und geheimen Wahlen hätte Konkurrenz bieten können, war schon liquidiert. Die Flucht und die Vertreibung 1 Million Katholiken aus dem Tongking begannen.
Die Welt hat die Bilder des Sommers 1955 vergessen, als Hunderte Verzweifelter sich den letzten Schiffen der Evakuierung im Hafen von Haiphong nach ins Meer stürzten. Französische Soldaten und Matrosen vor Scham über den Verrat am Heimatrecht einer ganzen Religionsgruppe im Namen der freien Wahl des Aufenthalts und des Selbstbestimmungsrechts der Völker weinten. In jener Zeit des großen Exodus traten die Amerikaner zum ersten Mal offen auf den Plan, nachdem sie seit Jahren den Krieg als Abwehrkampf gegen den Kommunismus mitfinanziert hatten. Tag für Tag flogen ihre Transportmaschinen Flüchtlinge und Vertriebene aus dem Norden in den Süden. Sie schachtelten die kleinen Privatfluggesellschaften des fernen Ostens en bloc, um bis zum Ablauf der Frist noch möglichst vielen die Fluchtwahl der Freiheit möglich zu machen.
Die Vereinigten Staaten und die Regierung in Saigon hatten in Genf den Beitritt zum Waffenstillstand und die Unterzeichnung der gemeinsamen Erklärung verweigert. Aber die amerikanische Regierung hatte zugesichert, sie werde beidem keinen Widerstand entgegensetzen. Der neue Ministerpräsident in Saigon, ein katholischer Politiker aus Hue, Haupt einer Mandarinenfamilie des Kaiserreichs Annam namens Go Dinh Diem, erklärte, dass seine Regierung sich nicht an die Wahlvereinbarung gebunden fühle. Wahlen, nur ein Jahr nach dem Waffenstillstand, würden unter dem Druck der Viet Minh-Untergrundorganisation nicht frei sein, sondern die Kommunisten an die Macht bringen.
Diese Verweigerung der Wahlen war angesichts der Situation verständlich. Aber sie musste die Regierung der Südzone als einheitsfeindlich, als antinational, als separatistisch erscheinen lassen. Doch an dem von Diem vorhergesagten Ausgang solcher Wahlen zweifelte kaum ein Kenner der Verhältnisse. Die Frage lautete nicht, wer soll Vietnam regieren, sondern soll Vietnam den Kommunisten überlassen werden? Es war nur natürlich, dass auch die vietnamesischen Patrioten, die bis dahin Anhänger der nationalen Befreiungsbewegung gewesen waren und für die nationale Einheit in Unabhängigkeit gekämpft hatten, nun vor dieser Frage in Widerspruch zu sich selber und in Gegensatz zueinander gerieten.
Im vietnamesischen Nationalismus vollzog sich ein Bruch. Alle, die die nationale Einheit über Gesellschaftsordnung und politisches Regime stellten, mussten früher oder später die Vorherrschaft der Kommunisten anerkennen und sich mit der schwachen Hoffnung zufrieden geben, dass die Vorgänge in Tongkin sich im Süden nach der Wiedervereinigung nicht wiederholen würden. Sie mochten dafür auf ihre eigene Stärke und ihre politische Kunst bauen und gerade deshalb die nationale Sache im Bunde mit den Kommunisten trotz der Revolutionsgefahr über die Verteidigung der Freiheit stellen. Viele taten dies, mehr lehnten das ab.
Ministerpräsident Diem, der den Kaiser Wao Dai als Staatschef abgesetzt und begonnen hatte, eine starke Nationalarmee aufzubauen, proklamierte die Republik Vietnam als Separatstaat. Allerdings mit dem Anspruch der nationalen Wiedervereinigung in Freiheit und der Alleinvertretung der vietnamesischen Nation. Dabei befand er sich allerdings von vornherein im Nachteil. Die Demarkationslinie war auf der Kriegskarte des Frühjahres 1954 gezogen worden und hatte entsprechend den größeren Teil der Bevölkerung Vietnams, etwa 13 Millionen von 21, in die Nordzone, also unter die Regierung der Kommunisten gebracht.
Dem südvietnamesischen Staat hat diese Trennung nicht zum Wohl gereicht. Zwar gelang es dem Regime in Saigon zunächst, sich mit Hilfe der Vereinigten Staaten zu festigen und seine Autorität über sein Staatsgebiet durchzusetzen. Aber alle persönlichen Egoismen, alle Gruppeninteressen, die ihre Privilegien und ihren Besitzstand zu erhalten suchten und entschlossen waren, die Reformen zu verhindern, die notwendig gewesen wären, um diesen Staat sozial in der Bauernschaft zu sichern, um ihm im Volk eine Grundlage zu geben, benutzten den politischen Abwehrkampf gegen den Kommunismus als Vorwand, um die Opfer zu verweigern, die sie den Geboten der sozialen Gerechtigkeit und der Solidarität einer Volksgemeinschaft hätten bringen müssen.
Die traditionelle Ausbeutung der Bauern durch die Herren des Landes, die traditionelle Korruption mit Freikauf von Pflichten durch Bestechung der Beamten, mit Beteiligung der staatlichen Kontrolleure an illegalen Geschäften und Gewinnen, an Schwarzhandel mit Devisen, Gold und Opium, an Schmuggel und Kapitalflucht, schwächten Autorität und Glaubwürdigkeit des neuen Staates, stärkten die Versuchung der Machthaber zu Willkürherrschaft und persönlicher Bereicherung. Die traditionelle Vetternwirtschaft, der über jedes vernünftige Maß hinausgehende Familienkult, der auch noch dem unfähigsten und unwürdigsten Verwandten einen Vorzug vor jedem anderen gibt, zerrütteten die Verwaltung und die neue Armee. Der politische Leichtsinn, das, was der jüngst zurückgetretene Ministerpräsident Quad resigniert, die politische Bohème und die kapriziöse Extravaganz meiner Landsleute im Süden nannte, der fatale Hang zu Intrigen, zu subtilen Nichtigkeiten und zu einem politischen Glasperlenspiel im Elfenbeinturm, der vom französischen Einfluss noch ausgeprägte Geschmack an ausgeklügelten Spitzfindigkeiten und Haarspaltereien, die Vorliebe für Konspirationen, um persönliche Rivalitäten auszutragen, der eifersüchtige, nachtragende Charakter dieser Rasse wirkten und wirken in Saigon zu einem Inferno von Konfusion und Kabalen zusammen, in dem Anarchie und Tyrannei einander abwechseln. Die Wahrheit ist, dass niemand dieses Land regieren kann, ohne zum Diktator zu werden, weil keine Regierung eine Mehrheit für irgendetwas findet.
Knapp 4 Jahre warteten die Kommunisten im Norden und Süden, bis sie zur zweiten Rebellion losschlugen. Diesmal gegen das Regime eines unabhängigen Staates im Namen der nationalen Sache, der sozialen Gerechtigkeit und des Kampfes gegen eine Diktatur, die das Volk mehr bedrückte als führte und die es unter einer mühsam eingedämmten Misswirtschaft trotz amerikanischer Wirtschaftshilfe zu lange auf die versprochenen und immer wieder angekündigten Reformen warten ließ.
Die Vietcong zwangen sich vielen Bauern mit der Terrordrohung auf, aber sie brachten ihnen eine handgreifliche Hoffnung, wie sie Mao Zedong den Bauern Chinas gebracht hatte. Die Aussicht auf eigenen Landbesitz, das Ende der Auspressung durch die Großgrundbesitzer und die Beamten, die ihre eigenen Taschen zu füllen suchten und sich jede Amtshandlung abkaufen ließen. Die Vietcong gingen dabei zumeist recht behutsam vor, zumindest am Anfang. Politische Aufklärer, oft im Süden gebürtig, besuchten in den Jahren zwischen 1957 und 1960 ihre alte Heimat, lebten in den Dörfern bei ihren Verwandten und diskutierten mit ihnen das Wetter, die Ernte, die Gesundheit der Wasserbüffel, die Pacht, die Steuern, die Einquartierungen, die Rekrutierung junger Bauern zum Wehrdienst, die hohen Preise für die Ware aus der Stadt, die Vorrechte der wenigen und die Härte der Ämter mit allen denen, die weder Geld noch Einfluss hatten.
Die krassen Gegensätze zwischen den Reichen und den Elenden, den Mächtigen und den Unfreien, die Ungerechtigkeit der staatlichen Ordnung waren seit Menschengedenken in Vietnam, wie überall im Orient und in Asien, selbstverständlich. Aber die Ideen von der Landaufteilung, vom Gemeinbesitz der Bodenschätze und der großen Kautschukplantagen, von der gerechten Verteilung der Früchte unter alle, die gearbeitet hatten, damit sie reifen konnten, machten ihren Weg. Langsam, schwerfällig, aber unaufhaltsam. Die Agenten der Vietcong berichteten, dass es im Norden in der Volksrepublik Vietnam unter der Regierung des Erleuchteten und Vaters des Volkes anders sei, dass dort den Bauern das Land gehöre und das Volk durch seine kommunistische Partei die Herrschaft ausübe, die Verwaltung kontrolliere, Beamte ein- und absetze. Diese Erzählungen stießen nicht überall auf Glauben. Die Hungersnot in Tongking, die schwere Fronarbeit der Bevölkerung für die Erfüllung des Plansolls im sozialistischen Aufbau, der allgegenwärtige Zwang und der Säuberungsterror gegen Unzufriedene, Laue und Renitente waren im Süden nicht nur von der antikommunistischen Propaganda der eigenen Regierung in grellen und düsteren Farben gemalt worden, Flüchtlinge und Enttäuschte, die zurückgekommen waren, hatten davon berichtet. Aber die eigenen Plagen brannten ätzender auf der Haut und die Vietcong versprachen Abhilfe.
Die Guerilla des revolutionären Krieges sollen in der Bevölkerung leben wie Fische im Wasser, hatte Mao geschrieben. Die Vietcong prüften zunächst sorgsam die Temperatur des Wassers im Süden. Sie handelten in der ersten Phase des revolutionären Krieges so, wie General Giap sie in seinen Regeln definiert hatte. Aufbereitung des Bodens, Ausspannen eines Netzes im Untergrund, Bildung geheimer Zellen in den Dörfern, Erwecken einer Kampfbereitschaft für die Ziele der Revolution. Einzelne Terrorakte gegen besonders verhasste Beamte und Grundbesitzer sollten das revolutionäre Gewissen der eigenen Anhänger schärfen, die Bevölkerung beeindrucken, die Repräsentanten und Nutznießer der etablierten Ordnung einschüchtern und die Machthaber zu Repressalien provozieren, die das Volk treffen würden. Die Schockwelle des Terrors elektrisierte Südvietnam. In Saigon reagierten die Brüder Ngo, der Staatschef Diem, und sein jüngerer Bruder Nu, der Chef des Sicherheitsdienstes und der politischen Polizei, genauso wie die Strategen des revolutionären Krieges es erwartet hatten, weil sie die Attacke nicht anders parieren konnten. Sie legten Militär- und besondere Polizeieinheiten zur Terror- und Guerillaabwehr in die Gebiete, in denen die Vietcong den Staat schon vertrieben hatten. Ihre Gegenaktion unterwarf die betroffenen Dörfer einer rigorosen Kontrolle, die sich oft der Tortur bediente, um die verborgenen Agenten und Zellen der Untergrundorganisation aufzuspüren. Nun begann, die Einwohner gefährdeter oder von den Vietcong unterwanderter Dörfer in sogenannte Wehrgemeinden umzusiedeln. Eine Methode, die auf den Philippinen und im Malaya gegen die kommunistische Infiltration mit Erfolg angewendet worden war, mit der auch die Franzosen in Algerien einige gute Erfahrungen gemacht hatten, obwohl sie sich im Endeffekt als unwirksam erweisen sollte.
Das Land änderte sein Gesicht. Es bedeckte sich mit geometrisch abgezirkelten Forts, hinter deren Gräben, Erdwellen und Bambuspalisaden die Häuser in Reihe und Glied stehen, auf deren Wachtürmen die Posten über das freigerodete Vorfeld in den Dschungel spähen. Die von der Regierung eingesetzten Heimwehrführer verwalten ihre Gemeinde und sind für jeden verantwortlich. Dort, wo die Wehrgemeinden an Ort und Stelle eingerichtet werden konnten, verlief das Experiment meist recht erfolgreich. Aber immer, wenn Umsiedlung über einen altgewohnten Gesichtskreis hinweg nötig war, blieb die neue Gemeinde anfällig. Die Verpflanzung bedeutete Trennung vom Mutterboden, in dem nahe dem Hause die runden Grabhügel der Toten liegen. Die Vietcong nutzten die religiösen Vorstellungen und den Familienkult der Ahnenverehrer und der Buddhisten aus. Sie bedienten sich des konservativen Instinktes der Bauern für ihr Heimatdorf, ihre Hütte, ihren Garten. Die administrative Willkür, die Konfusion und die Korruption, die mit jeder Maßnahme in diesem Land verbunden sind, taten das ihre, um Nus Wehrgemeinden verhasst zu machen, wo immer ihre Gründung Veränderungen und Komplikationen verursachte. Die Drohung des Terrors schwebte über allen, die mit der Regierung dabei zusammenarbeiteten. Und die Zahl der Morde an Dorfältesten, Ortsvorstehern oder angesehenen Männern, die sich für die Politik des Regimes einsetzten, ging in den Jahren von 1960 bis 1963 in die Zehntausende. Dabei machten die roten Terroristen auch vor Frauen und Kindern nicht Halt. Und ihre Grausamkeit tobte sich an ganzen Familien aus.
Der Teufelskreis von Terror und Gegenterror schloss sich bald zu einem glühenden Reifen, der sich als unsichtbarer, aber brennender Ring des Schreckens um die Dörfer presste. Nu hätte das Regime mit seinem Vergeltungsterror und seinem Polizeistaat im Volke so verhasst gemacht, dass die Regierung unerträglich und für die Kriegführung unbrauchbar geworden war, sagte der Chef des amerikanischen Oberkommandos General Wheeler jüngst vor der versammelten NATO-Generalität, als er von einem italienischen General gefragt wurde, ob der Staatspräsident Diem nicht doch der einzige brauchbare Regierungschef Südvietnams gewesen sei. Schon vor einem Jahr hatte der ehemalige amerikanische Botschafter in Saigon, Henry Cabot Lodge, der sich vergeblich bemüht hatte, im November 1963 das Leben der gestürzten Brüder Ngo zu retten, nachdem er den Staatsstreich der Armee gegen ihre Diktatur zumindest hatte geschehen lassen, erklärt, das Regimepräsident Diems wäre damals, nach knapp 4 Jahren Bürgerkrieg, am Ende des Laufbandes angelangt gewesen.
Die totalitäre Abwehr einer totalitären Subversion scheiterte in Vietnam trotz der Energie, der Autorität und der Talente der Familien Ngo, weil ihr Regime keine Hoffnung auf eine gerechte Ordnung verkörperte, weil ihre Politik und ihre Regierungsgewalt trotz mancher Ansätze zu Reformen, trotz vieler Versuche, den Staat zu reinigen und das heilige Feuer eines Glaubenseifers für eine gute Sache im Volke zu verbreiten, als Klassenkampf der etablierten Herrschaftsschicht erscheinen musste, in der die alte Aristokratie, die Bourgeoisie der Kaufleute von Saigon und die Militärkaste sich den Staat und die Steuern untereinander verteilten.
Im letzten Jahre des ersten indochinesischen Krieges 1953-54 hatten die Vereinigten Staaten zum ersten Mal an Frankreich und Vietnam mehr als die Hälfte der Kriegskosten gezahlt bzw. das Kriegsmaterial direkt geliefert. Aber die Regierung Eisenhower hatte im kritischen Augenblick, als die Schlacht um Dien Bien Phu für die Franzosen verloren zu gehen drohte, die vom französischen Außenminister Bidault geforderte direkte Waffenhilfe verweigert. John Foster Dulles machte den Eintritt Amerikas in den Krieg von 2 damals unerfüllbaren Bedingungen abhängig. Dass Großbritannien sich anschlösse und dass eine südostasiatische Verteidigungsallianz gebildet würde, um einen Koalitionskrieg zu führen.
In Wahrheit scheute Präsident Eisenhower, der gerade den koreanischen Krieg beendet hatte, davor zurück, amerikanische Soldaten in einen neuen Landkrieg auf dem asiatischen Festland zu schicken. Die Amerikaner zogen es vor, bei der Liquidation der französischen Kolonialherrschaft, die sie schon 1945 beenden wollten, mitzuwirken, um sich dann wenigstens in Südvietnam mit einem demokratischen Nationalismus zu verbünden. Sie verhalfen dem franzosenfeindlichen Diem an die Macht und übernahmen im Dezember 1955 die Ausrüstung und Ausbildung der Nationalarmee. Die Militärmission wurde unter der Leitung des Generalleutnant O'Daniel auf 350 amerikanische Instrukteure verstärkt, denen zunächst noch 1000 französische sekundierten. Aber als Ende 1959 die Rebellion der Vietcong in den Provinzen Südvietnams schnell an Boden gewann und im Jahre 1961 durch größere Überfälle gefährlich wurde, erhöhten die Vereinigten Staaten ihren Einsatz. Die Militärmission wuchs von 685 auf 3000 Mann an und begann, ihre Instrukteure an den Einsätzen der Einheiten teilnehmen zu lassen. Vizepräsident Lyndon Johnson und Präsident Kennedys Militärberater General Maxwell Taylor besuchten Vietnam und versprachen mehr Hilfe. Im November lieferten die Amerikaner Hubschrauber und alte B-26-Kampfflugzeuge mit Besatzungen an die junge südvietnamesische Luftwaffe. Am 8. Februar 1962 übernahm der General Paul Harkins den Befehl über das US-Militärhilfekommando Vietnam. Aus der Mission war ein Kommando geworden. Einen Monat später gab Verteidigungsminister McNamara bekannt, dass die amerikanischen Berater an den Kampfhandlungen der Einheiten, in denen sie Dienst tun, teilnehmen und dass amerikanische Flugzeugbesatzungen Einsätze gegen die Vietcong fliegen. Amerikanische Soldaten beteiligten sich am südvietnamesischen Bürgerkrieg.
Im folgenden Jahr wurde ihre Zahl auf 13.000 gebracht und im Jahre 1964 auf etwa 18.000. Aber noch immer waren sie nur Berater. Und das amerikanische Militärhilfe-Kommando Vietnam übte keinerlei Befehlsgewalt aus, sondern sekundierte dem südvietnamesischen Oberkommando. Dieses Verhältnis ist bis auf den heutigen Tag formal erhalten geblieben. Aber die Beziehungen zwischen den amerikanischen und südvietnamesischen Stäben sind hinter dieser Etikette sehr viel enger und komplexer.
Die Amerikaner haben in Saigon einen regelrechten Generalstab nach dem Vorbild ihrer eigenen Kommandostruktur. Der derzeitige Chef des Militärhilfekommandos, kurz MacV genannt, General Westmoreland, hat einen Generalleutnant zum Stellvertreter, einen Generalmajor als Chef des Stabes, einen anderen Generalmajor als Luftwaffenbefehlshaber, ein knappes Dutzend Brigadegenerale als Abteilungschefs und außerdem untersteht ihm der Konteradmiral, der die Flugzeugträgergruppe der 7. Flotte im südchinesischen Meer befehligt. Das amerikanische Kommando arbeitet in seinem eigenen Hauptquartier in Saigon, verfertigt seine eigenen Feindlageanalysen, taktischen Direktiven für die Operationen und Operationspläne. Verbindungsoffiziere im Vereinigten Generalstab der vietnamesischen Nationalarmee sollen die Zusammenarbeit mit den Vietnamesen sichern.
Diese Zusammenarbeit lässt, wie die Beziehungen zwischen Alliierten immer und überall, zu wünschen übrig. Aber sie ist offenbar besser, als oft behauptet wird. Die Autorität der Amerikaner wächst mit ihrem militärischen Engagement. Und die amerikanische Luftkriegführung im Süden wie im Norden ist so wichtig, dass sie allein dem amerikanischen Kommando beträchtlichen Einfluss sichert. Trotzdem würde es falsch sein, etwa anzunehmen, die amerikanischen Generale führten hinter den Kulissen Regie. Sie tun es nicht. Sie sind darauf angewiesen, für ihre Pläne und Ratschläge die Zustimmung der vietnamesischen Befehlshaber zu gewinnen. Das ist nicht immer leicht und braucht mitunter viel mehr Zeit, als der Feind für eine Entscheidung lässt.
Die Verquickung von Politik, Regierungsgewalt und militärischer Führung auf Seiten der vietnamesischen Generalität, die zahllosen persönlichen Rivalitäten und Intrigen zwischen den vietnamesischen Generalen und die Einwirkungen des politischen Kräftespiels auf die militärische Führung machen es oft schwer, allzu oft unmöglich, zur rechten Zeit feste Entschlüsse zu fassen, klare Befehle zu geben und ihre richtige Ausführung durchzusetzen.
Amerikanische Berater sind in allen militärischen Kommandos der Vietnamesen bis hinunter zum Bataillon tätig. In jedem Stab arbeiten amerikanische mit vietnamesischen Offizieren zusammen. Die vietnamesischen Kommandeure brauchen den Ratschlägen ihrer amerikanischen Berater nicht zu folgen. Sie tun es oft nicht. Sie tun manchmal das Gegenteil, sei es aus Trotz, aus Stolz, aus Misstrauen oder weil sie es besser wissen. Und sie haben mitunter damit recht. Aber die persönlichen Vertrauensverhältnisse und Freundschaften sind zahlreich. Viele vietnamesische Befehlshaber, wie der Korpskommandeur im Norden, General Thi, oder der im Südwesten, General Quang, führen ihre Truppen wirklich gemeinsam mit den amerikanischen Obersten, die ihnen attachiert sind. In den eigentlichen Kampfeinheiten verstehen sich die vietnamesischen Bataillonskommandeure und die amerikanischen Offiziere meist recht gut. Die Amerikaner verbürgen ihnen mit ihrem Sprechfunk, dem Rettungsstrang zur Luftwaffe, deren Schlachtflieger, Beobachter und Kampfflieger oft den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage, öfter zwischen Überleben und Untergang ausmachen.
Alle diese amerikanischen Offiziere und Unteroffiziere, die heute nur noch etwa 4000 Mann zählen, teilen das Leben der vietnamesischen Soldaten im Einsatz. Sie beraten nicht nur, sie organisieren, planen und assistieren mit der Waffe in der Hand dem Kommandeur im Kampf. Außerdem beobachten sie und machen Erfahrungsberichte über Geländebedingungen, Taktik, die Bevölkerung, den Kampfablauf, die Verluste, den Munitionsverbrauch in einer Operation, den Waffenverschleiß, die Zahl und Art der schweren und tödlichen Verwundungen. Alle diese Berichte werden zentral ausgewertet, verglichen, gefiltert und ergänzt, bis sie in Washington als eine Synthese des Kriegsbildes den Generalstabschefs vorgelegt und von ihnen an die Stäbe und taktischen Kommandos, die Waffen- und Truppenschulen zum Studium weitergeleitet werden. Denn die Amerikaner benutzen diesen Krieg, seinen Schauplatz, seine Akteure, auch zu dem größten und realistischsten Experiment seit Korea. Sie erproben Guerilla- und Partisanenbekämpfung, aufgelockerte konventionelle Kriegsführung und Luftkrieg unter besonderen Bedingungen, die zugleich optimal sind, was die Luftherrschaft angeht, und sehr ungünstig, was die Ziele, das Terrain und zuweilen auch das Wetter betrifft.
Einzelne amerikanische Offiziere berichten außerdem noch für ihre eigenen Einheiten in Amerika, die für einen Kampfeinsatz in Vietnam vorgesehen sind, sodass die Truppe rechtzeitig darauf vorbereitet werden kann und die Offiziere sich systematisch mit den örtlichen Verhältnissen bekannt machen kann.
Diese Berichte und ihre Auswertungen, die Statistik der Kampfhandlungen und der sonstigen Einsätze, die Analyse aller Elemente sollen auch der Verbesserung von Taktik, Organisation und Ausbildung der vietnamesischen Armee dienen. So suchen die Amerikaner zurzeit nach einer Methode, um die Hinterhalte zu vermeiden, in die die Verstärkungen für angegriffene Außenposten meist fallen. Das Muster ist immer dasselbe. Die Vietcong greifen einen isolierten Außenposten an. Die vietnamesische Einheit, zu der er gehört oder die ihn decken soll, entsendet eine Verstärkung, die gewöhnlich nur auf einem, höchstens auf drei oder vier verschiedenen Wegen kommen kann, fast nie aber von ungefähr durch das Gelände. Die Vietcong legen entsprechende Hinterhalte, immer mit Übermacht, zumindest an Feuerkraft, und machen einen mörderischen Feuerüberfall am Ort ihrer Wahl. Die meisten großen Gefechte haben sich aus solchen Überfällen entwickelt und die Regierungstruppen haben dabei ihre schwersten Verluste erlitten.
Es ist sehr schwierig, sich gegen eine solche Taktik zu schützen. Und es würde für die Moral der Vorposten fatal sein, die Sicherheit der größeren Einheit über die Entsetzung der kleineren zu stellen. Eine solche Vorsicht würde die Armee in einem Guerillakrieg unweigerlich zu Niederlage und Auflösung verurteilen.
Die Außenposten und die kleineren Einheiten, die befriedete Landesteile schützen sollen, sind in diesem Kriege zugleich die wichtigsten und die empfindlichsten Ziele für Angriffe der Partisanen. Mit ihnen steht und fällt der Rest von militärischer Kontrolle über Landbevölkerung und Landstraßen, die der Regierung in Saigon noch verblieben ist. Sie tragen die einzige Hoffnung, die Befriedung voranzutreiben und so das an die Vietcong verlorene Terrain Schritt für Schritt zurückzugewinnen.
Die 233.000 Mann starke reguläre Armee reicht nicht aus, um das Land unter Kontrolle zu halten. Sie kann nur bestimmte Zonen vorübergehend besetzen, um nach einigen Wochen die Wache in den Dörfern an Einwohnerheimwehren abzugeben. Diese Ablösung hat natürlich nur Sinn, wenn die so befriedeten Dörfer geschützt und von innen kontrolliert werden.
Der Heimwehrposten muss der Selbstverwaltung Sicherheit geben, Agenten und Steuereintreiber der Vietcong entdecken und gefangen nehmen können. Er muss Überfälle kleinerer Guerillagruppen abwehren. Also ist der Heimwehrposten das erste Ziel der Angriffe. Um ihn abzusichern, werden Geschützstellungen eingerichtet, die Sperrfeuer schießen können. Jede dieser Stellungen aus je zwei Haubitzen oder Mörsern hat einen Wirkungskreis, in dem alle vom Sperrfeuer abzudeckenden Punkte binnen 2 Minuten von der ersten Salve geschützt werden können. Die Geschütze stehen drehbar auf kreisrunden Zementunterlagen. Auf dem Wall um sie sind 360-Grad-Rechtkreise mit Holztäfelchen abgesteckt und Sperrfeuerpläne für alle Stellungen, Posten oder Geländestreifen, die abzudecken sind, weisen die Richtwerte, Zündereinstellungen und Munitionswerte in verschiedenen Kombinationen auf.
Mehrere solcher Feuerstellungen decken einen Landkreis ab. Um die Befriedung voranzubringen, müsste das ganze Land mit einem solchen Netz von Außenposten, kleinen Garnisonen und Geschützstellungen überzogen werden. Die Amerikaner können die Geschütze liefern, die Armee kann die Kanoniere stellen. Aber dieser Aufwand würde sinnlos sein, wenn nicht die Heimwehren aufgeboten werden können. Die 150.000 Heimwehrmänner der Local Forces, die 105.000 Soldaten der regionalen Territorialverteidigung, die 15.000 Freischärler, die den Vietcong als Guerillakämpfer entgegentreten, reichen nicht dafür aus. Ihre Zahl muss sich mit jedem Dorf, das befriedet werden soll, um wenigstens 20 bis 30 vermehren.
Die Hauptsorge der Armee ist heute der Mangel an Rekruten für ihren eigenen Ersatz. Bis zum Ende des Jahres sollen 160.000 Wehrpflichtige neu aufgeboten werden. Aber die jungen Männer suchen sich dem Dienst zu entziehen. In Saigon verhaftet die Militärpolizei Wehrdienstflüchtige oder auch nur solche, die der vorsorglichen Fahnenflucht verdächtig sind, von der Straße weg. Auf dem Lande ist das schwieriger und viele Vietcong-Guerillas begannen ihre illegale Existenz ohne Parteinahme oder politische Idee mit der Flucht vor den Rekrutenpressern der Regierung. Überall im Lande mangelt es heute schon an jungen Arbeitskräften. Die Post in Südvietnam arbeitet sehr langsam. Briefe zwischen nur wenige Kilometer voneinander entfernten Orten brauchen oft eine Woche, bevor sie ausgetragen werden. Der Grund? Die Regierung mobilisiert immer mehr ihre jungen Staatsangestellten, soweit sie nicht von persönlichen Beziehungen protegiert werden. Die Handwerker und Unternehmer versuchen, ihre Arbeiter zu verstecken oder für krank erklären zu lassen, um sie sich zu erhalten.
Die Verluste der Nationalarmee und der übrigen Regierungsstreitkräfte beliefen sich bis zum Mai auf etwa 4.000 bis 5.000 Mann im Monat. Die der Vietcong auf 5.000 bis 6.000. Aber die Vietcong-Partisanen, die heute auf etwa 60.000 bis 65.000 Mann geschätzt werden, erhalten Verstärkung und ausgebildeten militärischen Ersatz von der nordvietnamesischen Volksarmee des Generals Giap. Außerdem können sie auf Zuzug von den Bauern-Guerillas zählen, deren Zahl die Amerikaner heute grob auf 100.000 schätzen. Aber niemand kann sagen, wie viele es wirklich sind.
Das zahlenmäßige Kräfteverhältnis von etwa 500.000 Mann Regierungstruppen und Heimwehr gegen etwa 160.000 Partisanen und bewaffnete Bauern der Vietcong ist nach allen Erfahrungen für die Regierung mit 4:1 zu ungünstig, um der Guerilla Herr zu werden. In Malaya, auf den Philippinen, in Algerien, brachten es die Regierungsstreitkräfte bis auf 20:1.
Eine erhebliche Verstärkung von Nationalarmee und Heimwehr würde also schon deshalb notwendig sein, wenn die Vietcong ihrerseits nicht stärker würden. Gerade dies aber ist der Fall. Der amerikanische Verteidigungsminister McNamara erklärte zur allgemeinen Überraschung, dass inzwischen 9 reguläre Bataillone aus Nordvietnam über die Grenzen eingesickert seien. Bisher hatte das amerikanische Kommando in Saigon nur ein solches Bataillon und ein Vorkommando, wahrscheinlich für einen Divisionsstab, als mit Sicherheit erkannt angegeben. Die Vietnamesen sprechen schon seit Wochen von 20 nordvietnamesischen Bataillonen im Süden. Eine wohl übertriebene Schätzung, unter der sich allerdings mehr als das eine erkannte Bataillon verbergen dürfte. Der amerikanische General Dupuis, Chef der Operationsabteilung in Saigon, sagte kürzlich, die Diskussion um die Zahl der nordvietnamesischen Einheiten im Süden sei akademisch, weil aller Wahrscheinlichkeit nach eine große Zahl einzelner nordvietnamesischer Soldaten in Vietcong-Partisanenkampfgruppen Dienst täten. In einer einzigen Kompanie in der Schlacht von Ba Gia am letzten Maitag seien 96 von 100 der Mannschaft Nordvietnamesen gewesen. McNamara gab an, dass seit 1961 mehr als 30.000 nordvietnamesische Soldaten und politische Revolutionskader in Südvietnam infiltriert worden seien. Wie dem auch sei, auch neutrale Beobachter in Nordvietnam berichten übereinstimmend, das kommunistische Regime in Hanoi mache keinen Hehl daraus, dass es die Vietcong mit Personal und Waffen unterstütze.
Um diesen Zuzug und die Materialzufuhr zu unterbinden, nahmen die Amerikaner im Februar die Luftangriffe gegen Nordvietnam auf. Und aus diesem Grunde setzen sie sie systematisch fort. Natürlich haben sie den Nachschub nicht unterbrochen, sondern nur verlangsamt und erschwert. Er wird seither über Laos, das zum größten Teil von den mit nordvietnamesischen Kadern durchsetzten Pathet Lao-Partisanen beherrscht wird, geleitet. Wenn der Krieg in Südvietnam in seine Entscheidungsphase tritt, dürfte Laos auch wieder Kriegsschauplatz werden. Immerhin dauert der Marsch von Nordvietnam über Laos nach Zentralvietnam, je nach der Luftlage, 45 bis 90 Tage. Der Nachschub braucht natürlich wenigstens ebenso viel Zeit. Und die Kernverbände der Vietcong-Partisanen, die militärisch bewaffnet und organisiert sind, sind auf regelmäßigen Nachschub angewiesen, da sie Beutemunition nicht mehr verschießen können. Ihre Kaliber sind die der nordvietnamesischen Armee und amerikanische Munition passt nicht in sie. So sehen sich die Vietcong heute einem Nachschubproblem gegenüber, das sie früher nicht kannten und das dem ihrer Gegner ähnelt. Um es zu bewältigen, haben sie allerdings weniger Bewegungsfreiheit wegen der Drohung aus der Luft, weniger Transportmittel, weniger Werkstätten, Lager und technisch-logistische Unterstützung. Dass sie darunter leiden, ist erwiesen. Alle Gefangenenaussagen, alle bei gefallenen Offizieren und Kommissaren aufgefundenen Dokumente weisen dies aus.
Die Amerikaner sind überzeugt, dass sie durch ihre Luftangriffe auf den Norden und die massiven Schlachtfliegereinsätze im Süden gegen die Vietcong-Partisanen die seit Monaten für die große Sommeroffensive angesammelten Bereitstellungen geschwächt und so der Verteidigung wertvolle Zeit gewonnen haben. In der Tat hat bisher nur die Luftwaffe ein Gleichgewicht zwischen den auf dem Terrain ihrer Wahl für die von ihnen vorbereitete begrenzte Operation meist überlegenen Vietcong und der Nationalarmee erhalten. Immer wieder mussten die südvietnamesischen und die amerikanischen Schlachtflieger bedrohte Stellungen und Städte durch ihre Bomben, Raketen und Napalmfeuerwürfe retten. Die Flieger und die Luftlandetruppen waren es, die in allen großen Gefechten den Tag zu guter Letzt doch noch für die Regierung retteten.
Aber die Luftangriffe auf Nordvietnam, die heute vor allem der operativen Zielsetzung dienen sollen, den Nachschub und die militärischen Materialreserven Nordvietnams für den Krieg im Süden zu treffen, hatten zunächst noch zwei andere Gründe. Die Bomben auf Nordvietnam sollten die Regierung in Hanoi abschrecken und sie sollten in Südvietnam die Kampfmoral der Bevölkerung, der Politiker und auch der Armee heben. Die Amerikaner fürchteten, dass sie den Boden unter den Stiefeln verlieren und eines Tages aufwachen würden, um eine Regierung vorzufinden, die den Krieg durch Verhandlungen beenden wollte. Solche Verhandlungen müssten, würden sie heute oder morgen eingeleitet, zur Auflösung des Staates und der Armee führen. So wie dies 1953-54 schon der Fall war, weil die große Zahl der kleinen Beamten und Soldaten nicht die Mittel der Wohlhabenden hat, das Land zu verlassen. Ihnen bliebe, um ihre Haut und vielleicht ihre Stellung zu retten, nur die unsichere Chance, sich noch rechtzeitig durch eine Rückversicherung auf die Seite der Sieger des Bürgerkrieges zu retten. Das gilt mit mehr Aussicht auf Erfolg natürlich für die Ärzte, Anwälte und die kleinen Kaufleute, von denen die meisten der Vietcong-Untergrundorganisation ohnehin heimlich die ihnen abgepresste oder von ihnen, wie eine Versicherungssumme, sogar freiwillig entrichtete Kriegskontribution zahlen.
Die Demoralisierung nach 20 Jahren Krieg, Terror, Unsicherheit, die Zerrissenheit der Familien, die Angehörige auf beiden Seiten haben, die hemmungslose Geschäftemacherei der Gewinnsüchtigen, die die amerikanische Wirtschaftshilfe aufsaugen wie Schwämme das Wasser, die Korruption zehren an den Kräften, aus denen allein die Kriegsanstrengung sich erneuern kann.
Die Amerikaner müssen den Vietnamesen, um deren nationale Unabhängigkeit und ihr Interesse an der Verteidigung ihres Staates zu erhalten, nicht nur Regierung, Verwaltung und Polizeigewalt überlassen, sondern auch die Verwaltung der Wirtschaftshilfe, die Kontrolle von Devisen, Zöllen, Außenhandel, Kapitalverkehr, Preisen und der Ausführung öffentlicher Aufträge. Die Alternative würde US-Militärregierung in Vietnam und amerikanische Besatzungsmacht heißen. Sie würde den Sinn des Abwehrkampfes in sein Gegenteil verkehren. Die Bevölkerung im besten Fall in vollkommene Lethargie versinken lassen, im schlimmsten und wahrscheinlicheren zum Widerstand gegen eine Fremdherrschaft aufputschen. So muss die Selbstständigkeit der Republik Vietnam mit all ihren Lastern, Schwächen und Verirrungen erhalten bleiben, um jeden Preis. Dies bedeutet, dass die Amerikaner gegen die Korruption, die Misswirtschaft, den schwarzen Markt und den ihn versorgenden Schmuggel mit Devisen, Gold, Edelsteinen, Opium und Medikamenten nur mit moralischer Pression auf die Regierenden vorgehen können. Aber sie tragen auch selber zur allgemeinen Misswirtschaft bei. Sie tragen ihre Dollars in die indischen Läden, um unter der Hand vom Schwarzmarktkurs 140 Piaster für den Dollar, fast das Doppelte wie auf der Bank, zu profitieren. Jeder der heute etwa 90.000 Amerikaner in Vietnam, 50.000 Soldaten, rund 40.000 Zivilpersonen, empfängt im Monat $200 in Banknoten. Alle zusammen pumpen sie zwischen 20 und 25 Millionen in die unsichtbaren Gefäße des schwarzen Marktes. Denn manche, vor allem die Flieger, bringen die Dollars aus Bangkok und Hongkong, aus Manila oder Taipeh in Bündeln mit, um für die eingetauschten Piaster billig und angenehm zu leben oder Jade, Gold, Elfenbeinarbeiten aufzukaufen und im Ausland mit Gewinn abzusetzen. Der Piaster-Skandal blüht wie zur Franzosenzeit. Das Geld der fremden Armee nährt den Krieg, die Korruption und den Feind.
Es gibt keinen Ersatz für den Sieg und nichts überzeugt so wie der Erfolg. Die Korruption hat sich ungehemmt ausgebreitet, weil von den Klugen im Lande niemand mehr an einen Sieg über die kommunistische Revolution glaubt. Für alle, die an diesem Kriege dank der Amerikaner noch Geld verdienen, ist jede Verlängerung des Abwehrkampfes eine Frist, in der noch profitable Geschäfte gemacht werden können. Das opportunistische Kalkül des inneren Verrats geht von der Annahme aus, dass noch immer die Zeit bleibe, das letzte Flugzeug nach Bangkok oder Hongkong zu nehmen, wohin die Flucht schon vorbereitet ist.
Die Amerikaner wendeten bisher etwa 2 Millionen Dollar pro Tag für die Verteidigung und den wirtschaftlichen Aufbau Südvietnams auf. In Zukunft wird dieser Preis sich noch erhöhen. Aber nur das Ende der Misswirtschaft könnte dem Lande diese Hilfe zugutekommen lassen. Die Säuberung und die Läuterung, die dazu nötig wären, können nicht mit drakonischen Notstandsmaßnahmen und Parolen vom totalen Krieg erzwungen werden. Weder Terror noch exemplarische Strafen werden Moral und nationale Disziplin wiederherstellen, so nötig sie sein mögen, um Ordnung zu schaffen und den heilsamen Schock der Furcht auszulösen. Nur wenn die Nationalarmee mit Hilfe der Amerikaner die militärische Dynamik der Rebellion brechen kann und die Kampfhandlungen wieder von dem Niveau eines aufgelockerten konventionellen Bewegungskrieges hinunterdrückt auf das des Kleinkrieges, kann der Staat sich wieder konsolidieren und mit der Befriedungsaktion langsam den verlorenen Boden zurückgewinnen. Dann können auch Reformen Erfolg haben, die heute auf dem Papier bleiben.
Die neue Militärregierung des Generals Key ist wohl die letzte Chance der Armee, die Kriegsanstrengung zu beleben und die schlimmsten Missstände abzuschaffen. Auf der Suche nach der verlorenen Zeit ist das Regime schon weit ins Hintertreffen geraten. Zunächst geht es darum, die Armee aufzufüllen. Aber damit ist es nicht getan. Die von General Key proklamierte allgemeine Mobilmachung der Nation muss das Volk, das heißt die Bauern und Handwerker, die Arbeiter und die Studenten, zum Einsatz für den Staat hochreißen. Wird es gelingen, die Leute aus ihrer lähmenden Lethargie aufzurütteln und sie mit Kampfwillen zu erfüllen? Nach 20 Jahren Krieg ist das Volk müde. Es hat zu viel entbehrt und gelitten.
Aber vielerorts wird doch immer wieder sichtbar, dass diese Kriegsmüdigkeit sich nicht nur gegen die Regierung auswirkt, sondern auch gegen die Vietcong. Die Kampfmoral der roten Partisanen ist ungebrochen. Aber sie ist in manchen Einheiten erschüttert. Auch sie sind müde. Auch die Dörfer unter ihrer Herrschaft ächzen unter der Last, die ihnen auferlegt ist.
Die Zahl der Desertionen auf beiden Seiten hält sich fast die Waage. Etwa 18.000 Regierungssoldaten gingen seit Oktober von der Fahne, etwa 15.000 Vietcong-Partisanen liefen über oder gaben sich kampflos gefangen. Was früher eine Ausnahme war, wird jetzt zur Regel. Die Vietcong lassen Tote, Verwundete und Waffen in großer Zahl auf dem Felde zurück. Es wäre vor 2 Jahren ein ganz unwahrscheinlicher Zufall gewesen, nach einem Kampf Karten, Pläne, Kriegstagebuch, Befehle und Berichte bei einem gefallenen Vietcong-Kommandeur zu finden. In den letzten Monaten ist dies mehrmals geschehen. Früher kämpften die Vietcong fast stets bis zum Letzten, wenn sie keinen Fluchtweg offen fanden. Seit dem Ende des vergangenen Jahres nimmt die Bereitschaft, sich gefangen zu geben, sichtbar zu. Einer der Gründe ist die mörderische Wirkung der Luftangriffe und der Schlachtflieger, aber auch der systematische Einsatz von Luftlandetruppen, die in den kommenden Monaten gesteigert werden durfte.
Der südvietnamesische General Thi, der die Schlacht von Ba Gia leitete, sagte, die amerikanischen Schlachtflieger operierten mit der Präzision von Chirurgen. Gefangenenaussagen und gefundene Berichte von Vietcong-Offizieren an ihre Kommandeure sprechen von der Furcht vor den Schlachtfliegern, vor allem vor den Düsenjagdbombern, die genauer werfen und schießen als die aerodynamisch weniger stabilen Propellerflugzeuge, die schneller zustoßen, mehr tragen, schneller wegziehen und wieder anfliegen. Die Hälfte der Verluste der Vietcong würde seit März durch Lufteinwirkung verursacht und deshalb ist es bei der amerikanischen Materialfülle unerheblich, ob hin und wieder ein Bombenteppich ins Leere fällt.
Die Moral der Nationalarmee zu heben, soll auch die Erhöhung des Soldes und der Kriegerwitwenrenten dienen. General Key geißelte in seinen Drohreden gegen die Profiteure, Spekulanten, korrupten Beamten, die er alle erschießen lassen werde, den Luxus und die Korruption. Er behauptete, dass die Soldaten die am schlechtesten bezahlten der Welt seien und sprach offen aus, was dort jeder weiß, dass die Kriegerwitwen sich prostituieren und ihre Kinder betteln schicken müssen, wenn sie nicht verhungern wollen. Sein Appell an die Reichen, ihre Lebenshaltung einzuschränken, die nächtliche Sperrstunde gegen das Barleben, sind eine in seiner Situation verständliche und entschuldbare Demagogie, aber keine praktischen Notstandsmaßnahmen, mit denen der Krieg gewonnen werden könnte.
Schon die Familiendiktatur der Brüder Ngo unter der Präsidentschaft Ngo Dinh Diems hatte auf diese Weise dem Lande eine öffentliche Moral kollektiver Abstinenz vorgeschrieben. Aber unter der Fassade eines prüden Kriegspuritanismus drängten die individuellen Lebensinstinkte der vielen Einzelnen, sich frei auszuleben. Der erzwungene Konformismus in nationaler Disziplin konnte diesem vitalen Druck nicht standhalten. Der Sitten- und Gesinnungszwang konnte nur mit Verbotsdiktaten und Kontrollen durchgesetzt werden, die das Regime noch unerträglicher und verhasster machten. Pressezensur auch für unpolitische Beiträge, Kontrolle des Wohlverhaltens machten die Tyrannei zugleich inquisitorisch und lächerlich. Es machte sich alles zum Feinde, von den Bonzen bis zu den Barmädchen. Dieses Beispiel hätte General Keys Eifer mäßigen sollen, aber er glaubte offenbar, ein tiefer Einschnitt sei notwendig, um einen neuen Anfang zu machen.
Die amerikanische Kriegsanstrengung wird auf verschiedenen Gebieten gesteigert werden. Die Luftkriegführung, der Einsatz geschlossener Kampfverbände als operative Eingreifreserven, von den 50.000 amerikanischen Soldaten sind bisher 18.000 Kampftruppen, Fallschirmjäger und Marineinfanterie. Ihre Zahl soll in diesem Jahr wenigstens verdoppelt werden und der Einsatz 2 Heeresdivisionen ist vorgesehen. Die Hilfe amerikanischer Berater bei der Befriedung und die Verstärkung der Special Forces, der für den Partisanenkrieg besonders ausgebildeten Heeresformation, stehen auf dem Programm. Den Special Forces fällt dabei die besonders schwere und wichtige Aufgabe zu, mit den von ihnen aufgestellten eingeborenen freiwilligen Kommandos, die zurzeit etwa 15.000 Mann ausmachen, das Grenzgebiet gegen das Einsickern von Partisanengruppen und Nachschub aus Laos und Kambodscha zu sichern. Dies wird nur sehr unvollkommen geschehen können. Aber es muss versucht werden, da die Verstärkungen aus Nordvietnam immer mehr über die beiden Nachbarstaaten geleitet werden.
Die grünen Berette, wie die ausgesuchten Freiwilligen dieser Elite-Truppe des amerikanischen Heeres, nach den ihnen von John F. Kennedy als Zeichen des Mutes verliehenen grünen Mützen genannt werden, stehen heute auf einsamen Posten. Jede dieser Gruppen zählt etwa 12 bis 15 Mann, 2 Offiziere, alle übrigen sind Feldwebel und Unteroffiziere. Sie alle haben in der Guerillakampfschule in Fort Bragg in North Carolina von vietnamesischen Instrukteuren ein praktisches und phonetisch genaues Vietnamesisch gelernt. Jeder von ihnen ist ein hochqualifizierter Spezialist und außerdem in der Lage, für ein anderes Teammitglied einzuspringen. Einer ist Funktechniker und soll im Aktionsgebiet der Gruppe ein eigenes Fernmeldenetz mit angelernten Freiwilligen aufziehen, das schnellen Operationen gegen erkannte Partisanenbewegungen dienen soll. Ein anderer ist Nachrichtenfachmann. Er soll im ständigen Kontakt mit den Bauern Informationen über den Gegner sammeln. Er verhört Gefangene. Ein dritter ist Sanitäter mit einer vervollkommneten Ausbildung, die es erlauben soll, die Bevölkerung medizinisch zu betreuen. Manche US-Sanitäter in den Befriedungszonen behandeln bis zu 100 Patienten aus der Bevölkerung am Tage und werben damit für die Politik der Regierung. Die übrigen Mitglieder des Guerilla-Kampfkommandos sind Waffenspezialisten, die Kampfgruppen aufstellen, ausbilden und führen sollen. Die bisherigen Erfolge ermutigen die Amerikaner, die Zahl ihrer eigenen Guerillas, die im Lande leben wie der Gegner und ihn auf seinem Terrain mit seinen eigenen Methoden und einer verfeinerten Technik jagen, zu vergrößern. Diese Methode und diese Truppe ähnelt den französischen Vorbildern. Vom Handbuch für die Partisanenbekämpfung über die grünen Barette bis zum Chorgeist und den Praktiken.
Ob all dies genügen wird, um die Wende im Kriege zu erzwingen, steht dahin. Aber Amerika hat eben erst begonnen, aktiv Krieg in Vietnam zu führen und seine militärischen Mittel massiv einzusetzen. Dieses direkte Eingreifen auf dem Terrain kann der Kriegsanstrengung neue Impulse und Kräfte geben, aber die Hauptlast müssen die Südvietnamesen selber tragen, wie die Verantwortung. Sie müssen die Initiative an sich reißen in der Entscheidungsphase dieses Krieges, der kein reiner Guerillakrieg mehr, sondern im Begriffe ist, den Übergang zum aufgelockerten Bewegungskrieg zu vollziehen. Auf diesem höheren militärischen Niveau, das über der primitiven Guerilla erreicht ist, verlieren auch die Vietcong manche ihrer Vorteile und Stärken. Sie können sich nicht einfach dem Kampf mit stärkeren Gegnern entziehen. Sie können sich nicht lange versteckt halten. Sie sind dem Zwang zum Erfolg ausgesetzt wie ihre Gegner. Es sei denn, sie geben alle größeren Operationen auf, was ihren Einfluss auf die Bevölkerung gefährden würde. Ihr eigener Erfolg, ihre Dynamik, haben sie zum Durchbruch zur Entscheidung verurteilt, wie 1953 die Viet Minh den Franzosen gegenüber.
Aber es fehlt ihnen an den Mitteln, den Amerikanern ein Dien Bien Phu beizubringen. Sie müssen sich mit der Hoffnung begnügen, sie zu ermüden oder zu entmutigen. Ob die Amerikaner diese in die Länge gezogene Kraftprobe durchhalten, wird der Wille der amerikanischen Nation entscheiden. Auf dem für sie fernen und ungünstigen Kriegsschauplatz müssen die Amerikaner viel verlorenen Boden in einem Wettlauf gegen die Zeit zurückgewinnen. Im Kriege ist nichts unmöglich und der Ausgang der Partie ist jetzt zumindest wieder offen, auch wenn die Aussichten auf einen Abwehrsieg der Republik Südvietnam nur sehr schwach erscheinen.
Deutschlandradio Retro.